singen und wenn wir beten können. Es klingt dann manchmal auch so schön geistlich. Aber wir freuen uns daran, wir wissen, wir sind in Gemeinschaft mit dem Herrn und dann haben wir eine gute Zeit zusammen, können uns erfreuen an dem, was wir wissen, was wahr ist. Und dann ist es manchmal so, dass man dann sagt, okay, das war Gottesdienst und dann singen wir das letzte Lied und hören den Segen und manchmal kommt es fast so vor, als wenn wir dann zurückgeworfen werden in die Realität. Als wenn das andere keine Realität wäre. Und ich finde es an Gottes Wort so wunderbar. Er gibt nicht einfach ein paar Lieder und sagt, singt das, dann geht es euch besser. Oder betet dieses Gebet und alle Probleme sind beseitigt. Weil wir wissen, so ist es ja nicht. Aber Christus ist in diese Welt gekommen und hat durch alles durchgemacht, hat das alles erlebt. Er schwebte nicht auf irgendeiner Wolke über den Dingen, sondern er kam in die Nöte der Menschen, er kam in die täglichen Situationen. Und weißt du, eine Predigt, ein Gottesdienst soll nicht dazu da sein, dass wir uns alle wohlfühlen und sagen, das war so schön. So hat Jesus auch nicht gepredigt. Hast du es gelesen irgendwo nach seiner Predigt, dass die Leute gesagt haben, war das schön. Und manchmal haben sie eher im Gegenteil reagiert. Aber er wusste, das ist, was wir brauchen. Und so möchte ich aus Gottes Wort mitteilen, was wir benötigen, was ich glaube, uns helfen wird, das umzusetzen. Und wir haben dazu, wollen reden über den Umgang mit den anderen. Wir wollen das aus Lukas Kapitel 7 sehen, ab Vers 36. Aus meiner Erfahrung ist dieser Umgang mit den anderen vielleicht das größte Problem in den Gemeinden. Wir sind dankbar für die Gnade. Wir sind dankbar für Gottes Liebe. Wir sind dankbar für seine Geduld. Wir sind dankbar für seine Barmherzigkeit. Und wir nehmen das immer gerne in Anspruch. Aber manchmal fällt es uns nicht so leicht, das umzudrehen und so auch zu sein, anderen gegenüber. Anderen die Gnade zu gewähren, von denen wir ausgehen, dass Gott uns das gewährt hat. Und wir wollen von Jesus lernen, wie wir dort umgehen können, was der richtige Umgang mit anderen ist. Und ich lese zuerst nur Vers 36 aus Lukas Kapitel 7. Es bat ihn, das ist Jesus, aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und ich nenne dieses erstmal eine höfliche Einladung. Jesus wird höflich zum Essen eingeladen. Das ist erstmal ganz positiv, denn es war ein Pharisäer und nicht alle Pharisäer zu dem Zeitpunkt hätten Jesus nach Hause eingeladen. Und Jesus nimmt das Angebot auch an und sie setzen bzw. legen sich gemeinsam zu Tisch. Hat eine Einladung bekommen und jetzt sind sie zusammen. Ja, und das ist schön. Und wir machen das nicht viel anders. Wir laden andere ein. Ja, wir haben das vorhin erwähnt, hier sind die Einladungen fürs Adventscafé. Wir können einladen und das ist eigentlich noch ganz, ganz nett und freundlich und höflich und kostet auch nicht so viel. Aber das sagt eigentlich noch gar nichts über die eigentliche Beziehung. Genauso wenig wie unsere Anwesenheit im Gottesdienst Gott irgendwie beeindruckt. Oh, die waren im Gottesdienst. Und die saßen auch anderthalb Stunden still. Die müssen besonders geistlich sein. Nein, das ist nicht, worum es ihm geht. Er möchte, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, dass es uns wirklich interessiert. Gott, was möchtest du zu mir sagen? Und auch, wie verhalte ich mich anderen gegenüber? Wie gehe ich mit dem Gehörten um? Wir haben das in der Lesung in Jakobus 3 gehört, wo er schreibt und sagt, ja, wie kann das sein? Wie kann aus einer Quelle, aus einer Öffnung das Positive, das Süße und das Bittere herausspringen? Wie können wir Gott loben und singen und danken und preisen und beten und dann anschließend uns negativ über andere äußern, die doch seine Kinder sind, unsere Geschwister sind? Jesus nahm am normalen sozialen Leben teil. Er ging hin zu diesem Pharisäer. Denn gerade dort wollte er zeigen, welchen Unterschied der Glaube macht. Er wollte nicht nur einfach schöne Reden um der Rede willen halten. Es gibt nicht einfach irgendwelche Formeln, wo wir sagen, wenn du dieses betest, dann geht es dir besser. Sondern er wollte zeigen, dass es nicht nur ein geistliches Leben getrennt vom irdischen Leben gibt. Geschwister, uns ist es so wichtig, dass wir diese Diskrepanz zwischen dem, was wir wissen, dem, was wir bezeugen in unserem Glaubensbekenntnis und dem, wie es im Leben aussieht, dass die so gering wie möglich ist. Und meine Aufforderung dazu ist nicht, streng dich mehr an, sondern die Aufforderung ist, lass Gottes Wort wirken. Dass, wenn wir von der Liebe reden, dass wir auch in Liebe reden. Dass, wenn wir von Barmherzigkeit sprechen, barmherzig sind. Dass wir, wenn wir von der Geduld und der Gnade Gottes sprechen, dass das auch an uns erkennbar ist. Und das finden wir bei Jesus. Ich möchte es so nennen. Magst du mir helfen? Okay. Der Glaube ist keine Isolation von der Welt, sondern eine Integration Gottes in die Welt. Jesus hält sich nicht über den Dingen und sagt, okay, das ist weltlich, das sind die Leute, die reden zwar schön, aber die leben ganz anders, damit will ich nichts zu tun haben. Sondern er geht zu den Menschen, zu jeder Art von Menschen, ob sie hochgestellt sind oder niedrig gestellt sind. Und er zeigt dann, wie das aussieht in den nächsten Versen. Wir lesen drei Verse weiter, Verse 37 bis 39. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn da anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Ich nenne das eine schockierende Unterbrechung. Die freundliche Atmosphäre, diese Einladung, dieses nette Beisammensein hielt nicht lange an, sondern siehe, eine Sünderin trat zu Jesus. Sie wird hier so bezeichnet, weil sie als solche bekannt war. Das heißt, das Dorf hat sie als solche angesehen. Ja, das ist die. Wir alle kennen, wer sie ist. Ja, und deswegen wollten die, die in der Gesellschaft anerkannt waren, nichts mit ihr zu tun haben. Und sie kommen zu diesem Pharisäer, zu dem Simon, in sein Haus. Und das ist für ihn schon eine Beleidigung. Was will die beim Ich bin recht schaffen? Ich tue, was richtig ist. Die da, was will die hier? Ich habe sie nicht eingeladen. Und sie wäre vermutlich auch nie gekommen, wenn nur er da wäre. Aber sie hatte gehört, dass Jesus da war. Und sie hatte von ihm erfahren, sie wusste, zu ihm kann ich kommen. Und ich möchte, dass jeder Mensch das weiß, egal wie du bist, egal wie du vorher gelebt hast, jeder kann zu Jesus kommen. Sie kam dorthin. Die Pharisäer, schon aus ihrer Namensgebung her, sie waren dafür bekannt, dass sie die Abgesonderten waren. Ja, sie hatten mit dem Bösen, mit Sünde, da wollten sie nichts zu tun haben. Und sie haben sich jede Menge Regeln verschaffen, damit sie gar nicht erst irgendwie in Versuchung kommen. Aber Jesus sagt, das ist nicht die Lösung. Weil was sie damit darstellen ist, dass das Böse ist da draußen. Und wenn ich das bloß blockieren kann, wenn, ich weiß nicht, wie sie das heute machen, stell dir das vor, der versucht alles auszublockieren. Ja, also, die hat noch mehr Schwierigkeiten heute mit Fernsehen, mit Radio, mit Medien, mit allen Geräten. Aber sie haben gedacht, wenn ich diese Menschen, die diese Sünde damit so verbunden sind, die darin leben, wenn ich die irgendwie aus meinem Leben raushalten kann und wenn ich nicht dahin gehe, wo die Sündigen, wo die bösen Sachen sind, dann kann ich heilig und gerecht leben. Als wenn sie sich durch Kontakt mit so einer Person anstecken können. Und diese Sünderin kommt jetzt. Und sie kniet zu Jesu Füßen und salbt diese mit Öl, und was für ganz viel Aufregung sorgt. In einer ähnlichen Situation kritisierten sogar Jesu Jünger so eine Verschwendung? Und Jesus entgegnete ihnen in Matthäus 26, Vers 10, was macht ihr der Frau Mühe? Sie hat doch ein gutes Werk an mir getan. Er sagte, schau, warum tut sie dieses? Sie wollte doch Gutes tun. Was redet ihr hier so böse über sie her? Nun, wieder hier, dem Pharisäer ist der Zwischenfall peinlich. Und er wollte sie so schnell wie möglich loswerden. Für ihn bestätigt Jesu Verhalten nur das Vorurteil aus Vers 34, und es steht auch hier schon an der Leinwand, der Sohn des Menschen, so bezeichnet Jesus sich häufig selber, ist gekommen, der da isst und trinkt. Und ihr sagt, schau mal, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Und das war der Gedanke von dem Pharisäer, bei dem er war. Der lässt diese Frau an sich heran. Der muss genauso sein wie die. Der macht wohl mit bei all diesen Sachen. So lebt er wohl auch. Aber Jesus ließ sie tun, denn für ihn ist Heiligung keine Absonderung von Sündern, sondern von der Sünde. Es ist nicht, ich isoliere mich von Menschen, die dieses tun, sondern ich mache nicht selber mit, weil ich ja helfen möchte. Aber stell dir vor, hier ist ein Arzt und der sagt, ich will mit Kranken nichts zu tun haben. Na, was für ein Arzt ist das? Die Kranken dürfen nicht in meine Nähe kommen. Er kann seinen Beruf nicht ausüben. Er muss Kranke an sich heranlassen, damit er sie heilen kann. Wenn er aber gleichzeitig zu Hause krank liegt, dann kann er auch nicht helfen. Und Jesus sagt, ich mache nicht mit, ich zeige, ja, es geht anders. Die Sünde ist ja nicht gut. Ich heiße es nicht gut, wie die Frau früher gelebt hat. Ich heiße nicht gut, was sie alles gemacht haben. Aber ich sage, die Kranken brauchen den Arzt, nicht die Gesunden. Ja? Und so lässt Jesus sie an sich heran. Denn für Jesus war das Problem nicht die zerbrochene Frau, sondern der ungebrochene Stolz des Mannes. Es war nicht, dass jemand kommt und sagt, ich habe versagt, mein Leben war nicht so, wie es sein sollte. Sondern auch wenn du die ganzen Evangelien liest, viel mehr hat Jesus ein Problem damit, wenn jemand sagt, ich habe nicht gesündigt. Problem sind all die anderen, nicht ich. Ich lebe gut und gerecht. Er sagte, die haben noch nicht erkannt, wo sie wirklich sind. Und dieses war für den Pharisäer ein Schock. Jesus lässt dieses an sich heran. Der hat mit solchen Menschen zu tun. Was schockiert dich? Hast du auch welche, wo du sagst, sowas, unmöglich, damit wollen wir gar nichts zu tun haben? Welche Gruppierung wäre das für dich vielleicht? Würde es dich schockieren, wenn du weißt, wissen würdest, darfst du es wissen? Wir haben ehemalige Muslime unter uns. Wir haben welche, die sich früher tätowiert haben unter uns. Wir haben Atheisten, die das mal waren unter uns. Wir haben ganz unterschiedliche Hintergründe. Und Jesus will seine Macht gerade darin zeigen, dass er sagt, schau her, ich kann es verändern. Es gibt Hoffnung. Hoffnung für egal, wie die Menschen vorher gelebt haben. Ich bin in die Welt gekommen, damit sie sehen können, es geht anders und wir können versöhnt sein mit Gott. Wir müssen nicht stehen bleiben, wie es einmal war und sagen, ach, mein Leben ist dahin. Ich habe dies verkehrt gemacht. Ich habe dort eine schlechte Entscheidung getroffen. Und so gibt Jesus hier eine nachhaltige Lektion. Wir lesen dann die Verse 40 bis 50. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagte, Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, weder noch, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, Ich nehme an, der, dem er das meiste geschenkt hat. Jesus sprach zu ihm: Richtig, du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben ist, der liebt wenig. Er sprach zu ihr: Deine Sünden sind vergeben. Und die, die mit ihm zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen: Wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er sprach aber zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet. Gehe hin in Frieden. Jesus kennt die Gedanken des Pharisäers. Er hat es noch nicht mal ausgesprochen. Und er konfrontiert sie. Was du denkst, ist nicht richtig. Und Jesus tut das immer wieder. Er tat das sogar mit seinen eigenen Jüngern. Gut, da hatten sie gesprochen, aber ich lese ein paar Verse aus Markus 9. Da waren die Jünger gemeinsam unterwegs gewesen und hatten sich unterhalten und Jesus war nicht direkt neben ihnen gegangen. Und er fragte sie dann anschließend in Markus 9, Vers 33. Da waren sie dann nach Kapernaum gegangen und als er im Haus war, fragte er sie: Was habt ihr unterwegs besprochen? Sie aber schwiegen, sie hatten nämlich auf dem Weg miteinander darüber gesprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich, rief die 12 und spricht zu ihnen: Wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Er spricht dieses an. Und er sagte: Wie ihr redet, ist nicht in Ordnung. Wenn ich dabei gewesen wäre, ihr redet plötzlich ganz anders. Ihr sagt: Oh, wir sind so dankbar. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Heiland, den Gott auf diese Erde geschickt hat. Du bist der Erlöser. Super. Und was macht ihr, wenn ich nicht da bin? Ich bin besser als du. Nein, ich bin besser. Mich hat er zuerst erwählt. Mir hat er aber das Geld anvertraut. Er muss mir mehr vertrauen als dir. Und sagte: Ja, was hat sich bei euch denn geändert? Wenn sich was geändert hat bei euch, wenn ihr mich wirklich verstanden habt, dann seid ihr nicht da, um zu sehen, wer kriegt die höchste Position, sondern wie kann ich anderen helfen, dass auch sie zu Gott finden? Wie kann ich dienen, statt bedient zu werden? Und so gibt er ihnen hier diese Lektion und erklärt zu ihnen mit einem Gleichnis und sagt: Da waren zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare. Ein Denar war ungefähr ein Tagesgehalt. Also fast zwei Jahresgehälter. Menge Geld. Der andere schuldete 50, also vielleicht zwei Monatsgelder. Immer noch etwas. Und er sagt hier, weder noch konnten das bezahlen. Aber der Herr schenkte es ihnen beiden. Und dieses Wort ist wortverwandt mit dem Wort für Gnade. Sie wurden beide begnadigt. Er ließ die komplette Schuld. Und es ist klar, worauf Jesus hinaus will. Nur weil der Pharisäer, und vielleicht weil wir, nicht so offen gesündigt haben, heißt das noch lange nicht, dass wir vor Gott gerecht sind und auf andere herabblicken können. Also, statt uns mit anderen zu vergleichen, soll Gott selber unser Maßstab sein und uns von unseren Sünden überführen. Der Pharisäer hatte das Problem, er schaut auf diese Frau und sagt: Wenigstens bin ich nicht so schlimm wie die. Also ich bin auf der guten Seite. Wenn wir uns beide auf eine Waage legen, sie hat mehr gesündigt als ich. Ich bin oben. Ich bin gut. Ich bin geistlich. Er sagte: Du hast den Maßstab falsch angesetzt. Du vergleichst dich mit anderen. Das ist nicht Gottes Maßstab. Vergleiche dich mit Gott. Er ist heilig und gerecht. Wie sieht es dann aus? Gott soll unser Maßstab sein. Und in einer anderen Situation, in Johannes 8, als eine Sünderin zu ihm gebracht wird. Wieder dieser Ausdruck. Und sie wurde im Ehebruch ergriffen und die anderen sagen, Jesus, das Gesetz sagt, dass wir sie steinigen sollen. Sollen wir das? Was sagst du? Und er sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und kniete sich nieder und schrieb in den Sand. Weißt du, was er schrieb? Willst du wissen, ne? Hat die Bibel auch nicht gesagt. Das war nicht das Wichtige. Er hat nicht hingeschaut. Aber alle mussten zugeben, auch ich habe gesündigt. Auch ich bin schuldig vor Gott. Alle haben gesündigt. Und das ist dieser Maßstab. Und alle gingen weg. Da war nur noch diese Frau und Jesus. Und hier hast du jetzt den einen, der nicht gesündigt hat. Der eine, der alles Recht hat, zu richten und zu verurteilen. Und was sagt er? Jesus sagt, ich verurteile dich auch nicht. Gehe hin und sündige nicht mehr. Nochmal so ausgedrückt, wir dürfen mit jeder Schuld zu Jesus kommen, aber wir dürfen nicht mit der Sünde fortfahren. Er sagte, ich verurteile dich jetzt auch nicht. Gehe, aber hör auf mit dem, was du bisher gemacht hast. Sündige nicht mehr. Ja, Gott möchte Veränderung. Aber er möchte es uns die Sünden aufzeigen, nicht um uns niederzumachen, nicht dann, um seinen Fuß draufzustellen und sagen, ha, endlich habe ich dich besiegt. Sondern um zu sagen, schau her, ich vergebe dir, ich möchte dir vergeben. Und ich möchte, dass du anders lebst und anders leben kannst. Die Sünderin hatte immer noch ihren Ruf in der Gesellschaft. Pharisäer hat sie sich hier so genannt, die Sünderin, die da kommt. Aber für Jesus war sie ein Kind Gottes. Und auch in unserer Gesellschaft, wo so viel beleidigt und gemobbt wird, sollen wir wie Jesus reagieren. Statt sich den Anschuldigungen anzuschließen, sagen, ha, der ist ja witzig, die so zu nennen, hat Jesus die Ankläger konfrontiert. Er hat gesagt, was hast du über sie gedacht? Und er wartet nicht erst bis zu den Worten. Er sagt, das Problem ist schon hier. Das Problem ist, dass du so denkst. Das Problem ist nicht, wenn jemand mordet, sondern wenn jemand böse Gedanken über seinen Bruder hat, der hat schon Mord in seinem Herzen begangen. Das Problem ist nicht, wenn jemand Ehebruch begeht, das Problem ist, wenn jemand lüstet nach jemand anders, der nicht sein Ehepartner ist, der hat schon Ehebruch in seinem Herzen begangen. Gott fängt drin an. Er sagte, da möchte ich die Veränderung bewirken. Da möchte ich, dass ihr anders denkt. Da möchte ich, dass wir andere so sehen, wie Gott uns sieht. Ja, schuldig. Aber geliebt von Gott. Seine Geschöpfe. So sagt Jesus in Johannes 12, Vers 47, ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt errette. Ich bin nicht gekommen, um zu sagen, ihr liegt alle verkehrt. Sondern um zu sagen, wenn du das erkannt hast, dann gebe ich mein Leben, gibt Jesus sein Leben, um Vergebung, um Wiederherstellung zu kommen. Und deswegen lässt er diese Frau an sich heran. Sie hat erkannt, ich habe ein Problem. Und sie ist zum Richtigen gekommen, der sie retten kann. Alle brauchen Gnade. Aber wer gnadenlos denkt, redet oder handelt, muss gnädig zurechtgewiesen werden. Nicht so reden lassen. Jesus konfrontiert das hier. Er sagte, der hat noch nicht mal geredet, der Pharisäer. Er hat es aber gedacht. Und Jesus wusste das. Und er sagte, ich hab da meine Geschichte für dich. Weil du denkst über dich und über sie völlig verkehrt. Jesus lässt das nicht einfach durchgehen. Nun, wir können Gedanken nicht lesen. Aber wenn wir hören, dass über jemand anders abfällig bemerkt wird, die da, ja, was haben die angestellt? Dass wir bei denen dann sagen, stopp! Das werde ich nicht dulden. Wenn du jemand kommt, und das ist so geistlich, ich habe da mal ein Gebetsanliegen. Die Person, die hat wirklich zu kämpfen im Moment. Ja, und die macht die Sachen, das sind ja nicht so ganz richtig, wir sollten für sie beten. Sagen, hast du mit der Person gesprochen? Hast du ihnen geholfen? Wenn nicht, will ich nichts davon hören. Jesus macht das hier so. Er sagt, ich lasse diese Gedanken von dir nicht zu. Denk nicht weiter so, Simon. Und er stellt dann die Frage, wer von diesen beiden wird diesem Schuldner dem mehr lieben? Und Simon ist ja nicht doof. Er gibt die richtige Antwort. Muss ich hinhalten? Richtiges Wissen macht uns nicht gerecht. Jesus fragt nach den Auswirkungen der Vergebung. Wer wird ihn mehr lieben? Und der Pharisäer kennt die richtige Antwort, aber es prägt nicht sein Leben. Er sagt, ich denke mal, der dem mehr vergeben ist. Er sagt, richtig. Und wie ist es jetzt mit ihr? Und wie ist es mit dir? Hey. Manchmal, wir sind so, wir kennen so viele Geschichten wie bei der Gebetszeit, der Daniel in der Löwengruppe. Ich weiß, was passiert. Er wird nicht gefressen. Er betet weiter. Okay, ich kenne das. Ich bin besser als ein paar andere, die kennen das nämlich nicht. Die wissen nicht, wie es ausgeht. Nein, nee, daran liegt das nicht. Du hast zwar die richtige Antwort, aber was macht das in deinem Leben? Macht es das zu sagen, Daniel hat treu dreimal am Tag gebetet. Ich sollte mehr beten. Oder stelle ich mich damit zufrieden? Ich weiß die Antwort. Kriege ich einen Sticker? Kriege ich irgendeine Belohnung? Die Sünderin hingegen ist überströmend mit ihrer Liebe, weil sie Jesu Vergebung erfahren durfte. Wie sieht es bei dir aus? Bist du gerechtfertigt worden? Oder bist du immer noch selbstgerecht? Traust auf deine eigene Gerechtigkeit? Wenn du die biblische Botschaft der Gnade verstanden hast, dann gehe auch mit anderen gnädig um. In Epheser 4, Vers 32 steht, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Schau, wie Gott an dir gehandelt hat und dann tue es zu anderen. Das ist die Veränderung, die Gott bewirken möchte. Er möchte, dass wir Vergebung erfahren. Er möchte, dass wir unsere Schuld ihm bekennen und sagen, Herr, ich habe wieder hier versagt. Und wir dürfen seine Vergebung annehmen. Es ist ein Geschenk. Den Schuldnern wurde ihre Schuld geschenkt. Es wurde vergeben. Sie mussten es nicht zurückzahlen. Er sagt, okay, wenn du das erfahren hast, dann erweise das Gleiche auch anderen gegenüber. Jesus ging hier nicht zu der Frau und leugnete ihre Vergangenheit. Er sagte hier in Vers 38, Vers 47, deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden, es waren viele Sünden, er leugnet das nicht, aber er sagt, sie sind vergeben. Die Vergangenheit bestimmt nicht die Gegenwart. Das, was sie getan hat, ist vergeben. Es ist Vergangenheit, es ist geschehen, es ist abgetan, es ist gelöscht. Und wem die Schuld vergeben ist, dem kann man nichts mehr vorhalten oder vorenthalten. Ja, sie hat dieses, aber sie ist nicht mehr die Sünderin, wenn die Ex-Sünderin. Ja, sie war mal so. Aber sie hat Vergebung bekommen. Du kannst ihr das nicht mehr anlasten. Jemand hatte vielleicht Schulden, aber wenn sie bezahlt sind sie bezahlt. Dann ist er kein Schuldner mehr. Dann ist er frei davon. Und dieses war auch hier der Fall gewesen. Und es sagt dann zu ihm, ihr ist vergeben. Dann kannst du nicht mehr dieses vorhalten. Aber damals hast du das gemacht. Wenn wir vergeben, dann wird das nicht mehr vorgebracht. Das ist, wie die Schrift es sagt. Er wird unsere Sünden von uns trennen, so weit wie der Osten vom Westen ist. Sie sind weg. Gott denkt nicht mehr dran. Das ist irgendwie, wie, wir kennen diese Sachen, aber irgendwie, ich glaube manchmal, wir schnallen das nicht, weil Gott ist allwissend. Sind wir uns einig? Die Bibel lehrt das eindeutig. Er ist allwissend. Aber er denkt nicht mehr an die Sünde. Hat er die vergessen? Ich dachte, er ist allwissend, dann kann er es nicht vergessen haben. Er hat nicht Demenz. Er entscheidet sich, ich denke nicht mehr daran, weil es gewaschen ist von dem Blut meines Sohnes, weil es bekannt ist und vergeben ist. Aber er sagte, du schaust auf die andere immer noch so. Ihr ist vergeben. Du kannst es ihr nicht mehr vorhalten und du kannst ihr auch nicht mehr vorenthalten, Gemeinschaft hier zu haben, hierher zu kommen. In Kolosser 2, Vers 14 wird es so ausgedrückt, er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Und das ist so ein wunderbares Bild, was uns vielleicht einfach hilft, das zu verstehen. Christus, als er gestorben ist, stell es dir vor, da ist ein Zettel, ein Schuldschein mit allem, was du jemals verkehrt gedacht, gesagt, getan hast. Komplett. Bei mir vermutlich eher ein ganzes Buch. Ja? All das. Und er sagte, du kannst es dir vorstellen, wie als es ans Kreuz genagelt und es ist bezahlt. Das ist, warum Christus gestorben ist. Das ist, wofür er auf die Erde gekommen ist. Und das ist die biblische Botschaft. Das ist die Botschaft der Gnade. Und so ist die Liebe hier, die die Sünderin zeigte, keine Vorbedingung zur Vergebung, sondern eine Folge. Und wenn es dir, wenn es mir an Liebe mangelt, dann sollen wir uns unsere Schuld mehr bewusst machen. Denn er sagte, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Und dann zeigen wir statt auf die, schau mal, was die machen, schauen wir auf uns und sagen, ich bin nicht besser. Ich habe Gnade erfahren. Und wie kann ich helfen, dass andere durch mich die gleiche Gnade erfahren? Jesus ist ja nicht mehr hier auf der Erde, aber wir als seine Kinder sind auf der Erde. Würden andere so das sehen wie Simon der Pharisäer hier bei Jesus? Würden wir in einer Gesellschaft, würden wir in einem, bei einem Abendessen, würden wir bei einem sozialen Treffen, welcher Art auch immer, eine solche Neuentdeckung machen, wie Jesus es für Simon war. Warte mal, die reagieren ja ganz anders. Das ist, was er möchte. Und dann, wenn es Jesus kann, Sünden vergeben. Hast du gemerkt, der Pharisäer die ganze Zeit, er spricht über die Sünderin? Was sagt er zu ihr? Richtig, genau das hat er gesagt. Gar nichts. Hat kein Wort zu ihr gesagt. Er spricht über sie, er spricht nicht mit ihr. Was tut Jesus? Er sprach zu ihr. Deine Sünden sind vergeben. Nun, wie kann Jesus Sünden vergeben? Wie geht es? Jesus sagt, Vers 50, dein Glaube hat dich gerettet. Gehe hin in Frieden. Wer seine Schuld eingesteht und glaubt, dass Jesus Christus ihm vergeben kann, der wird errettet. Das sagt er hier zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Du hast mir vertraut und du hast den Frieden, du hast die Vergebung. Sie ist zu ihm gekommen und er hat sie gerettet, ihr Vergebung und Frieden geschenkt. Wenn du Schuld hast, welcher Form auch immer, bekenne sie Jesus. Er gibt dir seinen Frieden. Und wenn es auch gegen andere war, tu es genauso. Bekenne es denen. Und es führt zu diesem Frieden. Aber diese Vergebung, Diskussion gab es schon in Lukas 5, Vers 21. Da haben sie auch gefragt, wie hier auch in Vers 49. Sie fragten bei sich selbst, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Das kann doch nur Gott Sünden vergeben. Stimmt. Und genau deshalb konnte Jesus Sünden vergeben. Er ist nämlich Gott. Jesus Christus, 100% Gott und 100% Mensch, ist auf die Erde gekommen, um uns Menschen mit Gott zu versöhnen. Das ist die wunderbare Botschaft des Evangeliums. Und das ist nicht nur, was er irgendwie zu seinen Jüngern in einem Gottesdienst sagt. Das ist, was er bei einem Pharisäer, der das absolut nicht hören will, was er bei ihm lebt, was er vorlebt, was er praktiziert, was sich bei ihm auswirkt. Jesus behandelt Gläubige, die Sünder waren, nicht als Aussätzige, sondern als Angehörige. Nicht als die, die man von sich fernhalten muss, sondern als die, die versöhnt sind, die aufgenommen sind in die Familie Gottes. Er ließ es nicht zu, dass andere abfällig über sie dachten oder redeten, sondern er sagte, gehe hin in Frieden. Gott hat dir vergeben. Und du darfst dieses Wissen, du musst diese Last, diese Schuld nicht mehr mit dir herumtragen. Gott hat sie gelöscht. Hast du diesen Frieden? Und trägst du zu diesem Frieden bei oder trägst du anderen ihre Vergehen nach? Ich wünsche mir so sehr, dass unsere Gemeinschaft untereinander, dass unser Verhalten in der Welt es repräsentiert, dass wir diese Botschaft glauben, dass wir nicht nur darüber singen, dass wir nicht nur das in einem Gebet sagen, sondern dass unser Leben zeigt, ich bin nicht besser als irgendjemand anders. Ich habe vielleicht sogar das Gleiche getan und ich bin genauso schuldig vor Gott. Aber da ist jemand gekommen, der das alles vergibt, der uns reinigt, der uns neues Leben schenkt, der nicht nur äußere Umstände ändert, der nicht nur sagt, zieh mal was Neues an, sondern der uns von innen heraus wäscht. Und das ist Jesus Christus. Und ihn verkündigen wir, seine Botschaft. Hast du diesen Frieden? Diese Frage solltest du dir beantworten. Und wenn du Hilfe brauchst, wenn du sagst, ja, wie mache ich das? Das war mir noch nicht so ganz klar. Sprich jemanden an. Das ist, wozu Christus gekommen ist. Das ist die Botschaft Jesu Christi. Das ist das Evangelium. Und wenn du es erfahren hast, dann lebe so. Lass andere erfahren, dass du Vergebung hast, dass du frei bist, dass du nicht mehr bist, was du einmal warst, dass du nicht deswegen besser bist, aber dass du befreit bist. Sehen, erleben, hören, erfahren andere das an uns. Wir wollen von diesem Frieden singen. Wenn du sagst, darüber will ich mehr hören, wir werden das auch als Thema am Mittwoch in der Bibelstunde haben. Komm gerne wieder. Wir wollen singen Lied Nummer 397. Wenn Friede mit Gott meine Seele durch